Schön, dass du wieder reinschaust. Wir feiern zusammen Online-Gottesdienst und ihr kennt es ja schon, verkürztes Format, nur ein schönes Hallo und dann eine Predigt. Schön, dass ihr da seid. Ich will mit uns beten. Es ist Gottesdienst und ja, ich wünsche mir, dass Gott dabei ist. Jesus, danke, dass du da bist, auch wenn wir gerade verstreut sind, nicht in einem Raum zusammen. Du bist doch bei jedem Einzelnen. Dafür will ich dir danken und ich bitte dich, dass wir jetzt in dieser Zeit zur Ruhe kommen, dass wir merken, wie du uns begegnest und erleben, dass du ein lebendiger Gott bist, der wirklich auferstanden ist. Ich danke dir dafür, Ostern feiern können, jedes Jahr wieder, dass du der Lebendige und Auferstandene bist und der jetzt hier mitten unter uns ist. Halleluja, Amen. Bevor ich predige, noch zwei Infos. Wer was spenden will, heute ist es schwierig am Ausgang, also ihr kennt es ja, spendet einfach aufs Konto. Unten findet ihr die Möglichkeiten, wie ihr zu einer IBAN kommt. Und nächste Woche ist dann wieder hier im Gemeindesaal Gottesdienst und Kindergottesdienst online. Mehr habe ich heute gar nicht zu sagen und von daher starten wir jetzt dann gleich in die Predigt. Ich wünsche euch Gottes Reden, Gottes Segen. Ich habe euch heute am Anfang zwei Zitate mitgebracht. Wie man beten soll, das steht in der Bibel und was man beten soll, das steht in der Zeitung. Hat ein für mich sehr bekannter Theologe gesagt, Karl Barth, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Zweiter Weltkrieg etwa und ein sehr bekannter Theologe. Wie man beten soll, das steht in der Bibel und was man beten soll, das steht in der Zeitung. Und ein zweites Zitat: Gott hört dein Rufen, wenn du ihn dabei suchst. Er hört dich nicht, wenn du durch ihn anderes suchst. Das ist noch ein bisschen älter, ist von Augustinus, 3. Jahrhundert. Und warum ich die beiden gut finde, ist, weil sie zeigen, Gebet ist was Aktuelles. Es ist was, wo wir in eine Beziehung treten. Und es ist nichts, was wir ableisten müssen, sondern es ist die Chance, dass du mit Gott in Kontakt kommen kannst. Ein Gespräch mit dem Allmächtigen. Kommunikation mit deinem himmlischen Vater. Was für ein Privileg. Und jetzt könnte ich die Zeitung rausholen, aber ich kann sie euch ja nicht mal austeilen, damit wir zusammen beten können. Ihr sitzt zu Hause auf dem Sofa, ich gönn's euch oder wo auch immer ihr gerade sitzt. Und ich will ja auch predigen und keine Politikvorlesung machen, aber ihr habt schon gemerkt, es geht um Gebet. Es geht um Gebet und ich finde, Gebet ist was, was so aktuell nötig ist. Und wir schauen uns heute ein Gebet Jesu an aus der Bibel, das uns überliefert ist. In Johannes 17 finden wir das längste überlieferte Gebet von Jesus. Ich denke, er hat viel mehr und viel öfter und auch viel länger gebetet. Aber in Johannes 17 finden wir, berichtet uns Johannes von einem Gebet Jesu kurz vor der Kreuzigung. Also eigentlich springen wir gerade wieder vor Ostern, aber das ist nicht so wichtig. Es geht ja nicht um Ostern gerade, sondern es geht um dieses Gebet. Und er betet es im engsten Kreis der Jünger und sie hören es mit. Und wir springen da einfach mal rein. Johannes 17, Vers 1. Und da steht: Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater. Schauen wir uns den Anfang mal an. Die Zeit der Reden ist vorbei. Also wenn wir es Johannes-Evangelium und die Kapitel vorher angucken, dann entdecken wir, dass Jesus da viel seinen Jüngern mitgegeben hat. Also es sind etliche Reden. Lest selber nach Kapitel 13 bis 17, wo Jesus seinen Jüngern nochmal viele, viele wichtige Sachen mitgeben will. Und in Kapitel 17 finden wir dann das, was anscheinend noch wichtiger ist. Das, was ganz am Ende dieser Zeit kommt. Nämlich nochmal Gebet. Gebet, Gespräch mit Gott. Und Jesus zieht sich in dem Punkt noch nicht oder erstmal nicht in die totale Einsamkeit zurück, sondern er betet, während seine Jünger dabei sind. Sonst wird man ja wohl nichts wissen von diesem Gebet. Aber ich finde schon auch seine Haltung spannend. Er betet und er blickt als erstes zum Himmel und für uns ganz ungewohnt, ich denke, er hat orientalisch gebetet, sie stehen und sie heben auch oft die Hände zum Himmel. Und der Blick geht ganz bewusst ins Überirdische. Ich rechne mit dem Eingreifen von außen, zeigt mir dieser Blick, diese Haltung. Und spannend ist dann das, was Jesus betet. Es steckt so viel drin in diesem Gebet. Ich greife nur ein paar Stücke raus, weil so eine Predigt hat ja eine begrenzte Dauer, die ihr zuhören wollt. Und von daher habe ich mich auf einige wenige Stellen begrenzt. Und ihr könnt wirklich gerne in Ruhe dieses ganze Kapitel 17 nochmal lesen nach der Predigt. Oder meinetwegen drückt auch Pause und lest es jetzt schon mal. Seid nur nicht geschockt. Für uns Deutsche ist das, wenn wir das lesen in Johannes 17, erstmal etwas verwirrend. Also Johannes hat eher eine hebräische Denklogik, da drehen sich Dinge immer so ein bisschen im Kreis. Und wir Deutschen denken eher stringent vorwärts und wollen einen Fakt nach dem anderen. Aber da steckt viel drin. Dank, Lob, Bitte, Fürbitte. Und genau mit dem letzten Teil will ich mich heute beschäftigen. Ich pick, wie gesagt, nur ein paar Aussagen raus und drum springen wir jetzt wieder rein, aber auch gleich in Vers 9. Ja, da berichtet Johannes über das, was Jesus gebetet hat. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Für wen betet Jesus da jetzt? Für sie, sagt er, für sie bete ich, nicht für die Welt. Für sie, die Leute, die du, also nicht du, sondern Gott, Jesus gegeben hat. Wir gehören Gott. Ist erstmal ein komischer Gedanke, weil ich denke erstmal, ich gehöre mir. Ja, also ich kann über mich bestimmen, über mich verfügen. Und dann sagt Jesus hier so, Gott hat mich Jesus gegeben. Gott hat dich Jesus gegeben. Er verfügt, du gehörst ihm. Er ist, ja gut, das muss man zugeben, er ist unser Schöpfer. Er ist der, der uns erhält. Und der Gedanke steckt dahinter, nicht der Eigentumsgedanke, sondern dieser Erschaffungsgedanke. Gott ist es, der uns die Freiheit schenkt. Er hat uns überhaupt das Leben gegeben und er gibt uns Jesus in die Hand. Aber in Freiheit. Ich hoffe, das hast du erkannt, dass Jesus nicht Sklavenhalter ist, sondern jemand, dem wir in Freiheit gehören dürfen, wo wir dazugehören dürfen. Kein Besitz gehören, sondern ein Dazugehören. Jesus ist unser Freund, unser Helfer, unser Retter. Und Jesus betet für diese Menschen, die dazugehören, die ihm anvertraut sind, die ihn angenommen haben. Ostern liegt ja gerade ein Stückchen zurück, also 2 Wochen in unserer deutschen Zeitrechnung, wenn du die Predigt sofort anhörst. Und an Ostern wird nochmal richtig deutlich, dass Jesus eben unser Retter ist. Der, der den Tod besiegt hat, der die Verbindung zu Gott möglich gemacht hat. Und er betet für die Menschen, die das merken und erkannt haben und sagen, ja, ich brauche dich, Jesus. Und wir haben ja oft das Gefühl, es ist unsere eigene Leistung, wenn wir Jesus erkannt haben. Aber es ist eigentlich ein Riesengeschenk Gottes, wenn wir merken dürfen, wer er für unser Leben ist. Weil, so blöd es klingt, wir können Gott, glaube ich, nicht wirklich erkennen in der Fülle, in der Tiefe. Da muss uns Gott einen hellen Moment für schenken. Und von daher ist es ein Geschenk, ein Privileg. Und für was betet Jesus jetzt für uns? Natürlich zuerst mal für seine Jünger, aber wir sind ja in gewisser Weise auch seine Jünger, seine Nachfolger, also auch für dich und für mich. Er betet nicht für Reichtum. Er betet auch nicht für ein ruhiges Leben, aber er betet um Einheit, um Bewahrung, um ein bei Jesus bleiben. Also Johannes formuliert so, damit sie eins sind wie wir. Also damit wir genauso eins sind wie Gott und Jesus. Darum bittet Jesus. Das Gebet ist zuerst mal für seine Jünger. Und ich glaube, sie hatten es bitter nötig, weil Jesus wusste ja, was sie erwarten wird. Er wusste, dass die Kreuzigung kommen wird. Er wusste, dass diese Zeit des Todes kommen wird, wo seine Jünger nicht mehr ein noch aus wissen. Gut, er wusste auch, dass die Auferstehung kommen wird. Aber er wusste, was die Jünger durchmachen müssen. Und darum betet er erstmal für sie, weil das ist echt ein harter Schlag, was da an Ostern passiert ist. Jesus betet für seine Freunde, dass sie den Weg mit Gott weitergehen, auch wenn er selber nicht mehr bei ihnen ist. Auch wenn er nicht mehr auf dieser Erde ist. Und er könnte für so vieles beten, ja? Aber wichtig ist ihm genau eine Sache, dass seine Freunde bei ihm bleiben. Dass du und ich in Jesu Nähe bleiben. Das ist ihm absolut wichtig. Und das taucht nicht nur an der Stelle, also Vers 9 und Vers 11 auf, sondern zum Beispiel auch Vers 15, ja? Vers 15, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Also Jesus sagt an der Stelle ganz klar, er bittet für uns, aber er sagt nicht, juhu und endlich raus und schnellstmöglich, sondern bitte Gott, helf uns in dieser Welt sein zu können als Nachfolger Gottes. Mir wäre es, glaube ich, manchmal lieber, er würde uns einfach kurzerhand in den Himmel abholen. Ich bin gerne hier auf dieser Welt, nicht falsch verstehen, aber hey, dann wird es uns einfach perfekt und gut gehen. Kein Corona, kein zwischenmenschliche Herausforderungen, ich will nicht sagen Quatsch, aber doch sehr anstrengende Dinge und noch vieles, vieles andere, wo wir sagen, warum Gott, wir verstehen dich überhaupt nicht. Aber Jesus sagt hier ganz klar, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu holen. Aber ich bitte sie, sich vor dem Bösen zu bewahren. Ja, diese Welt ist ungerecht und doch ist unser Platz mittendrin. Auch wenn wir fest zu Gott gehören, ist unser Platz immer noch, solange Gott uns hier lässt, auf dieser Welt und in dieser Welt und mitten in dieser Welt. Und Jesus bittet trotzdem für uns und sagt, bewahre sie vor dem Bösen. Hilf ihnen, den Weg mit Gott zu gehen. Ich glaube, das meint dieses bewahre sie vor dem Bösen, weil ganz vieles will uns wegbringen von Gott. Es fängt bei den kleinen Notlügen an, die im ersten Moment einfacher und bequemer scheinen. Ich bin nicht da, verleugne mich am Telefon oder irgendwie so Sachen, weil diesen geraden Weg, den ehrlichen Weg, den uns Jesus vorgelegt hat, zu gehen, das bleibt immer wieder eine gigantische Herausforderung. Also da immer wieder die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Tatsache ist, dass wir, Jesus hält das fest und macht deutlich, das ist nicht einfach, diesen Weg in dieser Welt zu gehen. Wir brauchen da Unterstützung, wir brauchen da Gottes Hilfe und darum bittet er für uns. Also er bittet Gott dafür, dass wir in seiner Nähe bleiben und dass Gott uns hilft, anders in dieser Welt zu sein. Krass. Ich lese noch mal weiter, Vers 16, 17 und 18. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Da wird deutlich, Gott macht uns erst zu dem, was wir sind. Es ist nicht unser Verdienst und unser Geschenk. Und wir gehören eigentlich auch nicht mal mehr in die Welt, sondern wir gehören schon in Gottes Welt. Es ist ein total cooler Gedanke, aber wir stecken halt noch mitten in der Welt. Und dieses Geschenk ist aber auch verbunden mit einem Auftrag. In die Welt gesandt zu sein. Und bitte, der Auftrag ist Folge. nicht Bedingung, damit wir zu Gott gehören, sondern weil wir zu Gott gehören, weil er auf uns aufpasst, weil er uns in Jesu Hand gibt, haben wir auch den Auftrag, in die Welt zu gehen. Und das ist nur möglich, wenn Gott uns dabei hilft. Ja? Wir brauchen Gottes Hilfe an der Stelle. Wir brauchen die Befähigung und Jesus hilft uns. Er befähigt uns. So wie Gott Jesus befähigt hat, befähigt Jesus uns. Das ist so eine Kette. Und wir müssen deswegen diesen Auftrag auch nicht allein ausführen. Ich will noch mal ein paar Verse weiterlesen, ab Vers 20. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einigkeit gelangen, zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Nicht so einfach zu verstehen. Ich weiß, ihr konntet es ja mitlesen. Jesus betet schon damals für die Menschen, die noch nicht mal was von Gott wissen, aber durch dich und mich mit Gott in Berührung kommen. Habt ihr das schon im Hirn gehabt? Also das heißt, jedes Wort, das wir jetzt über Gott reden, ist von Jesus und betet, könnte man so sagen. Und er betet, ja, dass diese Menschen es verstehen, begreifen und dass wir alle wirklich eine Einheit in Gott sind. Und Einheit meint nicht, dass alles gleich ist. Also die Art, wie wir Gottesdienst feiern, die kann unterschiedlich sein. Hier in der EVG, in der lutherischen Kirche, in der katholischen Kirche, in anderen Freikirchen, jeder macht es ein bisschen unterschiedlich. Es geht nicht um Gleichsein, auch die Gebetsart oder die Kirchenzugehörigkeit. Aber eines muss gleich sein. Ich habe es an Ostern schon gesagt, der Blick auf Gott. Der muss gleich sein. Wenn der nicht gleich ist, dass wir Gott, Jesus in den Mittelpunkt stellen, dann passt was nicht. Und das ist das Hauptgebetsanliegen von Jesus in diesen Versen. Gott ist der Schlüssel, der Ankerpunkt, der Verbindungspunkt. Und trotz aller Verschiedenheit sind wir eins in Gott. Und diese Einheit, und jetzt kommt's, diese Einheit hier auf unserer Erde, in der Unterschiedlichkeit, ist ein Abbild von der Einheit zwischen Jesus und Gott. Krass, oder? Also ich glaube, was Engeres als die Verbindung zwischen Jesus, Gott und Heiliger Geist gibt es gar nicht. Aber Jesus sagt, hey, sie sollen so eins sein, wie wir, also Gott und Jesus, eins sind. Und das ist so ein Sinnbild. Das sagt er auch an einer anderen Stelle, Johannes 13, Vers 35, an ihrer Liebe zueinander, untereinander werdet ihr sie erkennen. Unsere Einheit ist ein Zeichen für Gott und für die Liebe Gottes für die Welt. So leicht können wir Hinweisgeber sein für Gott. Einfach indem wir nur auf ihn schauen und nicht auf unsere Unterschiedlichkeit. Und das Gebet Jesu ist auch hier wieder für Einheit. Vielleicht habt ihr es gemerkt, nicht für Sorglosigkeit, nicht für Einfachheit, sondern für Einheit. Einheit in Gott. Für was beten wir? Habe ich mich an der Stelle gefragt. Für was bete ich? Für was beten wir, wenn wir für andere Menschen beten? Du für deine Freunde, für deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Ich weiß es nicht, wen. Im Januar haben wir euch ermutigt, überlegt euch doch mal, für wen ihr in der nächsten Zeit beten könnt. Live on Stage wirft seine Schatten vor sich und wir wünschen uns, dass dadurch Menschen über Gott ins Nachdenken kommen. Und wir haben dich ermutigt, überleg mal, für wen du beten willst, dass Gott ihn berührt in der nächsten Zeit irgendwie. Und ich frage dich jetzt, vielleicht hast du deine drei Leute auf deinem Zettel, ich wollte eigentlich einen hochheben, aber natürlich wieder einen vergessen mitzunehmen. Für was betest du, wenn du diese Namen siehst? Vielleicht steht bei dir ein Name drauf, vielleicht zwei, drei, vielleicht sogar mehr, ich weiß nicht. Auf meinem Zettel steht leider immer nur noch ein Name im Moment. Ich bin mir noch am Überlegen, welche Namen ich noch draufschreibe. Aber ich merke, ich will für diesen Menschen beten. Ich weiß manchmal gar nicht, was. Dann sitze ich da und werfe ihn vor Gott und sage, du weißt schon, was nötig und sinnvoll ist. Ich bete für ihn. Ich lege ihn vor Gott und wünsche mir aber auch, dass er Gott vielleicht Anknüpfungspunkte schafft, wo ich was tun kann. Aber dieses Gebet von Jesus hier, ja, das hat mich ins Nachdenken gebracht. Was bete ich für andere Menschen? Und ich merke, ich denke da oft menschlich. Ja, ich bete für Gesundheit, für Sicherheit, für genug zum Leben, für ein ruhiges Leben. Und das ist nicht falsch, das dürfen wir beten, auch nicht. Bitte, ist kein schlechtes Gebet. Aber ist das alles, was wir von Gott erwarten? Gott ermutigt uns zu bitten, auch für sowas wie Sicherheit, für ein ruhiges Leben. Dürfen wir beten, keine Frage. Aber ist es das Wichtigste oder ist nicht das Wichtigste, wofür wir beten können, dass andere Menschen auch bei Gott sind, dass sie erkennen, merken und erleben, wer Gott ist? Ist das nicht der Kern, das Allerwichtigste? Betest du auch genau dafür? Ich bin mir sicher, etliche von euch tun es. Gott sei Dank. Aber mich hat es wieder sehr ins Nachdenken gebracht, dass eigentlich diese Einheit mit Gott das Wichtigste ist, wo wir für andere Menschen beten können. Dass sie jetzt und in Ewigkeit in Gottes Gegenwart sind. Jesu Gebet für seine Freunde, für dich, hat eine ganz klare Richtung, ein ganz klares Ziel. Er bittet, dass du jetzt und in Ewigkeit bei ihm bist. Das ist sein Gebet, das ist sein Wunsch und für diesen Wunsch gibt er alles. Hey, vor 2 Wochen haben wir uns das nochmal bewusst vor Augen geführt an Ostern, was Jesus für dich und für mich auf sich genommen hat. Und er ist sich für nichts zu schade gewesen, er ist sogar gestorben für uns. Warum? Damit wir Gottes Liebe in voller Fülle erleben können, kapieren können, in Gottes Gegenwart sein dürfen. Jesu Leben ist eine einzige große Einladungsaktion und dieses Gebet, das er kurz vor der Geburt gesprochen hat, in das wir heute so ein bisschen reinschauen, macht es nochmal deutlich. Das Wichtigste ist der Blick auf Gott, die Einheit, die Beziehung mit Gott und nichts anderes. Nichts anderes, das ist das Wichtigste. Und wie menschlich denke ich oft bei meinen Gebeten, vor allem in Bezug auf meine Freunde, auf Menschen in meinem Umfeld, wo ich mir wünsche, dass Gott eingreift. Ja? Da bete ich dafür, dass Gott eingreift, die Umstände zum Guten ändert und sie dadurch endlich kapieren, wer Gott ist. Aber muss immer erst alles gut im Leben sein, dass Menschen Gott erkennen können? Ich glaube nicht. Schau dich um in Deutschland. Bei uns ist vieles, vieles gut. Ich weiß, Corona. Aber es ist trotzdem vieles, vieles gut. Es geht uns weit überdurchschnittlich gut. Wir haben viel, viel mehr, als wir zum Leben brauchen. Aber Gott können wir trotzdem ganz gut verdrängen und vergessen. Also, das Wichtigste ist nicht, dass es jemand gut geht. Das Wichtigste ist, dass jemand Gott erkennt. Und vielleicht sitzt du heute da und denkst dir, was redest du denn da bitte, Armin? Ich kapier es nicht. Wenn du wüsstest, was bei mir los ist. Ja, ich gebe zu, ich weiß nicht, wer alles hinter dieser Kamera sitzt. Ich weiß nicht genau, wer du bist. Manchen von euch kenne ich, das weiß ich. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann kenne ich euch doch wieder nur bruchstückhaft. Ein kleines Teil eures Lebens. Ich weiß nicht, was bei dir genau im Kopf vorgeht, wie es bei dir genau innen aussieht. Das weißt nur du. Ich bin mir bei mir selber manchmal nicht so sicher, was in mir vorgeht, davon abgesehen. Aber ich kann nur sagen, wenn Jesus recht hat mit der Ewigkeit, also damit, dass dieses Leben eben nicht alles ist, sondern nur ein kleiner Bruchteil davon und danach eine Ewigkeit kommt, dann reden wir jetzt über eine Zeitspanne von 80, 90, 100 Jahren, bei manchen vielleicht auch weniger. Und die Ewigkeit übersteigt diese Zeitspanne so ganz klein bisschen, wenn man es freundlich formuliert. Also Ewigkeit im Gegensatz zu 80 Jahren, was würdest du wählen? Was findest du den entscheidenden Teil? Ist philosophisch richtig? Aber in dem Moment, wo du jetzt Zahnschmerzen hast, ist es halt nur philosophisch, gell? Also ich weiß, das ist erstmal nicht greifbar, es scheint weit weg zu sein. Das ist so wie bei Zahnschmerzen, da ist auch alles andere erstmal egal. Da müssen die Zahnschmerzen bekämpft werden. Und trotzdem, auch bei Zahnschmerzen muss mir klar sein, will ich meine Seele verkaufen, nur damit Zahnschmerzen weg wären? Nur um das so ein bisschen ins Verhältnis zu rücken. Es ist schwierig in manchen Punkten, aber ist es deswegen unwichtig oder falsch? Ich würde sagen, auf keinen Fall. Und deshalb kann ich nur sagen, Jesus hat recht. Jesus hat recht. Das Wichtigste ist die Frage, kenne ich Gott und lebe ich Beziehung mit ihm? Und wenn du gerade in einer Situation steckst, wo du nicht mehr ein- oder ausweist, dann scheint Gott erstmal vielleicht nicht so wichtig zu sein, sondern brauchst du eine Lösung für dein dringendes Problem. Aber genau dafür möchte ich dir eine Zusage mitgeben. Ich stehe in Matthäus und da steht, kommt her zu mir, wenn es dir dreckig geht und du nicht mehr ein- noch ausweist. Wenn du eine Last schleppst und nicht weißt, wie du den Tag überleben sollst, ich nehme sie dir ab. Ich nehme sie dir ab. Das klingt erstmal unmöglich. Ich weiß, wie soll Jesus, der irgendwie bei Gott ist und doch auch irgendwie hier, auf einmal mir meine Last abnehmen? Aber frag Leute, die schon länger mit Gott unterwegs sind. Ich hätte am liebsten gesagt, frag jemanden, der links oder rechts neben dir sitzt. Ich weiß aber nicht mal, ob jemand neben dir sitzt. Aber red drüber, was Gott schon im Leben getan hat mit Leuten, die Gott schon länger kennen. Und die meisten werden sagen, ich kenne so Situationen. Da hat Gott mir wirklich Last abgenommen. Da hat er mich durchgetragen. Und ja, es war trotzdem nicht einfach, aber er hat mich durchgetragen, obwohl ich keinen Ausweg mehr wusste. Und probier es aus, leg Gott im Gebet einfach alles vor die Füße und erwarte, dass er dich durchträgt. Konzentrier dich nicht auf deine Probleme, sondern auf den Problemlöser. Auf das Wichtigste, Gott. Ich will euch nochmal an das erinnern, was ich ganz am Anfang als Zitat in den Raum geworfen habe. Nein, nicht das mit Karl Barth, das fand ich auch ganz gut mit der Zeitung, sondern das von Augustinus. Gott hört dein Rufen, wenn du ihn dabei suchst. Er hört dich nicht, wenn du durch ihn anderes suchst. Gott hört dein Rufen, wenn du ihn dabei suchst. Ich glaube, das ist der Schlüssel beim Gebet. Es ist Gespräch mit Gott, Kommunikation. Vergiss dabei nicht das Wichtigste vor lauter Bitten und Betteln. Wir sollen nicht was anderes durchs Gebet suchen, endlich Reichtum, endlich Einfluss, endlich, sondern wir sollen Gott suchen. Das ist das Wichtigste. Klar, ich bin mir sicher, Gott will und wird uns trotzdem beschenken. Er will auch alles hören, was uns bewegt und beschäftigt. Aber seine Geschenke bringen uns hoffentlich nicht von ihm weg, sondern zu ihm hin. Ich will dich heute vor allem fragen, für was betest du? Ich habe dir gezeigt, für was Jesus gebetet hat, hier in Johannes 17. Meine Frage an dich ist, für was betest du? Und ich mache dir Mut, bete für deine Freunde, dass sie Gott kennenlernen, egal wie die Umstände sind, und eine Beziehung mit Gott leben. Gott segne dich dabei. Wer das nochmal hier als Handout haben will, ich habe das wieder versucht auf einer Seite zusammenzufassen und es kann keiner mitnehmen heute, aber ich mache den Link in die Videobeschreibung, wo ihr die Handouts generell findet. Genau, Gott segne euch. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich will dir einfach danken, dass du uns schon gesehen hast, als wir noch nicht mal gelebt haben. Dass sogar Jesus schon für uns gebetet hat, das ist so ein Geschenk. Und du kennst uns und du kennst unseren Alltag und du weißt, wo wir drinnen stecken und auch, was mit Corona mit uns macht oder die Umstände von Corona. Ich bitte dich wirklich, dass wir erleben, wie du der Gott bist, der auch an unserer Seite steht, wo wir nicht mehr ein noch aus, nicht mehr weiter wissen. Ich bitte dich, dass du wirklich die Einsamen stärkst und ihnen Menschen an die Seite stellst. Ich bitte dich, dass du die Überlasteten ja, trägst und ihnen Ruhe und Geduld im Übermaß schenkst. Du weißt, wo es Familien sind, wo es Pflegende in irgendwelchen Pflegeberufen sind, wo es Politiker sind, die auch nicht mehr wirklich wissen, welche Entscheidungen gut sind oder nicht. Jesus, ich bitte dich wirklich, dass du deine Weisheit schenkst und uns durch diese Krise, durch diese Pandemie führst, dass du uns da leitest und lenkst und auch immer wieder Klarheit schenkst, dass du uns Liebe füreinander schenkst. Du weißt, wo wir ganz schnell auch unterschiedliche Meinungen haben, aneinander geraten, und wir brauchen da deine Gnade, deine Liebe, und ich bitte dich, dass du sie uns füreinander schenkst und wir den Blick da immer wieder auf dich richten. Ich bitte dich ganz bewusst für unseren Ort. Du siehst die Politiker vor Ort und du weißt auch, welche Entscheidungen hier vor Ort zu treffen sind in nächster Zeit, wo Dinge renoviert werden müssen, wo Pläne verabschiedet werden müssen. Jesus, lenke und leite du die Politiker, damit es uns zugute kommt. Uns, deinen Kindern, den Menschen, die hier in dieser Gegend leben. Ich möchte dich aber auch ganz bewusst bitten, über unser Land hinaus. Du weißt, wir sind so beschenkt und dafür danke ich dir. Und es gibt viele andere Teile der Welt, in denen Krieg herrscht. Jesus, ich bitte dich, dass du Frieden schenkst, dass du den Mächtigen hilfst, nicht auf eigene Interessen zu schauen, sondern ihr Volk zu sehen. Dass du eingreifst und verfeindete Parteien befriedest. Du siehst, was immer noch in Syrien los ist. Du siehst, was in Teilen Afrikas los ist und an vielen, vielen anderen Stellen der Welt. Danke, dass du ein Gott des Friedens bist und uns auch helfen willst, Frieden miteinander zu leben, mit Verletzungen umzugehen. Das bitte ich dich, segne du da diese Welt in ganz besonderem Maß. Danke, dass du immer mit dabei bist. Und gemeinsam wollen wir noch beten, so wie Gott uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne dich Gott, dein Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Amen. Gute Zeit euch noch. Bis zum nächsten Mal.